Apostelgeschichte, Kapitel 7. Aus der Perspektive des Evangeliums aus Wasser und Geist betrachtet. Apostelgeschichte, Kapitel 7. Ist nicht bloß die Selbstverteidigung des Stephanus, sondern eine gewaltige zusammenfassende Erklärung der Heilsgeschichte, die bezeugt, wie das Evangelium aus Wasser und Geist die gesamte alttestamentliche Bibel durchdringt und vollendet wird. Durch diese Predigt offenbart Stephanus deutlich, dass die Geschichte Israels keine Geschichte der einfachen Gesetzesbeachtung war, sondern Gottes Vorbereitungsgeschichte des Heils, um den Sünden der Menschheit ein Ende zu setzen. Apostelgeschichte, Kapitel 7, Verse 1 bis 8. Abraham. Gottes Verheißung begann vor dem Tempel und dem Gesetz. Der Hohepriester aber sprach: Ist denn dieses also? Er aber sprach: Brüder und Väter, höret! Der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham, als er in Mesopotamien war, ehe er in Haran wohnte, und sprach zu ihm: Geh aus deinem Lande und aus deiner Verwandtschaft und komm in das Land, das ich dir zeigen werde. Da ging er aus dem Lande der Chaldäer und wohnte in Haran, und von da übersiedelte er ihn, nachdem sein Vater gestorben war, in dieses Land, in welchem ihr jetzt wohnet. Und er gab ihm kein Erbe darin, auch nicht einen Fußbreit, und er verhieß, es ihm zum Besitztum zu geben und seinem Samen nach ihm, als er kein Kind hatte. Gott aber sprach also: Sein Same wird ein Fremdling sein in fremdem Lande, und man wird ihn knechten und misshandeln 400 Jahre. Und die Nation, welcher sie dienen werden, werde ich richten, sprach Gott, und danach werden sie ausziehen und mir dienen an diesem Orte. Und er gab ihm den Bund der Beschneidung, und also zeugte er den Isaak und beschnitt ihn am achten Tage, und Isaak den Jakob, und Jakob die 12 Patriarchen. Stephanus beginnt nicht mit der Geschichte des Tempels, den die Juden wie ihr eigenes Leben schätzen, sondern geht zurück bis zur Berufung Abrahams. Er zitiert das aufgezeichnete Ereignis: Der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham, als er in Mesopotamien war, ehe er in Haran wohnte, und sprach zu ihm: Geh aus deinem Lande und aus deiner Verwandtschaft und komm in das Land, das ich dir zeigen werde. Damit verkündet er, dass Gott die Verheißung des Heils bereits begonnen hatte, noch bevor der Tempel oder das Gesetz überhaupt existierten. Die Errettung nahm ihren Anfang nicht in menschlichen Handlungen oder religiösen Gebäuden, sondern begann mit Gottes Verheißung, und diese Verheißung wurde später durch die Taufe Jesu und das Kreuz vollkommen erfüllt. Apostelgeschichte, Kapitel 7, Verse 9 bis 16. Joseph, Gottes Weisheit, die durch den verlassenen Leben rettet. Und die Patriarchen, neidisch auf Joseph, verkauften ihn nach Ägypten. Und Gott war mit ihm und rettete ihn aus allen seinen Drangsalen und gab ihm Gunst und Weisheit vor Pharao, dem König von Ägypten. Und er setzte ihn zum Verwalter über Ägypten und sein ganzes Haus. Es kam aber eine Hungersnot über das ganze Land Ägypten und Kanaan und eine große Drangsal, und unsere Väter fanden keine Speise. Als aber Jakob hörte, dass in Ägypten Getreide sei, sandte er unsere Väter zum ersten Male aus. Und beim zweiten Male wurde Joseph von seinen Brüdern wiedererkannt, und dem Pharao wurde das Geschlecht Josephs offenbar. Joseph aber sandte hin und ließ seinen Vater Jakob holen und die ganze Verwandtschaft an 75 Seelen. Jakob aber zog hinab nach Ägypten und starb, er und unsere Väter, und sie wurden nach Sichem hinübergebracht und in die Grabstätte gelegt, welche Abraham für eine Summe Geldes von den Söhnen Hemors, des Vaters Sichems, kaufte. Im weiteren Verlauf übermittelt Stephanus die Geschichte Josephs und sagt: Und die Patriarchen, neidisch auf Joseph, verkauften ihn nach Ägypten. Und Gott war mit ihm und rettete ihn aus allen seinen Drangsalen und gab ihm Gunst und Weisheit vor Pharao, dem König von Ägypten. Und er setzte ihn zum Verwalter über Ägypten und sein ganzes Haus. Die Tatsache, dass Joseph von seinen Brüdern im Stich gelassen wurde und in einem fremden Land litt, aber schließlich die ganze Familie und viele Leben rettete, ist ein vollkommenes Vorbild für den Christus, der kommen sollte. Ebenso wurde Jesus von den Juden verlassen und in die Hände von Heiden überliefert, aber durch die Taufe im Jordan wurden ihm die Sünden der Menschheit übertragen und durch das Gericht am Kreuz wurde er zum Herrn des Lebens, der die gesamte unter der Sünde stehende Menschheit rettet. Apostelgeschichte, Kapitel 7, Verse 17 bis 36. Moses, der wahre Retter, der von Menschen abgelehnt, aber von Gott eingesetzt wurde. Als aber die Zeit der Verheißung nahte, welche Gott dem Abraham zugesagt hatte, wuchs das Volk und vermehrte sich in Ägypten, bis ein anderer König über Ägypten aufstand, der Joseph nicht kannte. Dieser handelte mit List gegen unser Geschlecht und misshandelte die Väter, so dass sie ihre Kindlein aussetzen mussten, damit sie nicht am Leben blieben. In dieser Zeit wurde Moses geboren, und er war ausnehmend schön, und er wurde 3 Monate aufgezogen in dem Hause des Vaters. Als er aber ausgesetzt worden war, nahm ihn die Tochter Pharaos zu sich und zog ihn auf, sich zum Sohne. Und Moses wurde unterwiesen in aller Weisheit der Ägypter, er war aber mächtig in seinen Worten und Werken. Als er aber ein Alter von 40 Jahren erreicht hatte, kam es in seinem Herzen auf, nach seinen Brüdern, den Söhnen Israels, zu sehen. Und als er einen Unrecht leiden sah, verteidigte er ihn und rächte den Unterdrückten, indem er den Ägypter erschlug. Er meinte aber, seine Brüder würden verstehen, dass Gott durch seine Hand ihnen Rettung gebe, sie aber verstanden es nicht. Und am folgenden Tage zeigte er sich ihnen, als sie sich stritten, und trieb sie zum Frieden, indem er sagte, ihr seid Brüder, warum tut ihr einander Unrecht? Der aber dem Nächsten Unrecht tat, stieß ihn weg und sprach, wer hat dich zum Obersten und Richter über uns gesetzt? Willst du mich etwa umbringen, wie du gestern den Ägypter umgebracht hast? Moses aber entfloh bei diesem Worte und wurde Fremdling im Lande Midian, wo er 2 Söhne zeugte. Und als 40 Jahre verflossen waren, erschien ihm in der Wüste des Berges Sinai ein Engel in einer Feuerflamme eines Dornbusches. Als aber Moses es sah, verwunderte er sich über das Gesicht. Während er aber hinzutrat, es zu betrachten, geschah eine Stimme des Herrn: Ich bin der Gott deiner Väter, der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs. Moses aber erzitterte und wagte nicht, es zu betrachten. Der Herr aber sprach zu ihm: Löse die Sandale von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heiliges Land. Gesehen habe ich die Misshandlung meines Volkes, das in Ägypten ist, und ihr Seufzen habe ich gehört, und ich bin herniedergekommen, sie herauszureißen. Und nun komm, ich will dich nach Ägypten senden. Diesen Moses, den sie verleugneten, indem sie sagten, wer hat dich zum Obersten und Richter gesetzt? Diesen hat Gott zum Obersten und Retter gesandt mit der Hand des Engels, der ihm in dem Dornbusch erschien. Dieser führte sie heraus, indem er Wunder und Zeichen tat im Lande Ägypten und im Roten Meere und in der Wüste, 40 Jahre. Stephanus spricht ausführlich über Moses, den Helden Israels, und erinnert daran, dass dieser abgelehnt wurde, als er zum ersten Mal versuchte, seine Brüder zu retten. Er bezeugt dies mit den Worten: Diesen Moses, den sie verleugneten, indem sie sagten, wer hat dich zum Obersten und Richter gesetzt? Diesen hat Gott zum Obersten und Retter gesandt, mit der Hand des Engels, der ihm in dem Dornbusch erschien. Diese Frage ist dieselbe Frage, die später Jesus entgegengeworfen wurde. Jesus nahm durch die Taufe die Sünden der Welt auf sich und empfing das Gericht am Kreuz, aber Israel lehnte ihn ab. Stephanus durchschaute klar, dass der wahre Retter von der Welt immer abgelehnt wird, nicht wegen menschlicher religiöser Erwartungen, sondern wegen der Methode, mit der der Sünde ein Ende gesetzt wird. Apostelgeschichte, Kapitel 7, Verse 37 bis 43. Die Begrenzung des Gesetzes, die Illusion des religiösen Eifers, der kein Leben geben kann. Dieser ist der Moses, der zu den Söhnen Israels sprach: Einen Propheten wird euch Gott aus euren Brüdern erwecken, gleich mir, ihn sollt ihr hören. Dieser ist es, der in der Versammlung in der Wüste mit dem Engel, welcher auf dem Berge Sinai zu ihm redete und mit unseren Vätern gewesen ist, der lebendige Aussprüche empfing, um sie uns zu geben, welchem unsere Väter nicht gehorsam sein wollten, sondern stießen ihn von sich und wandten sich in ihren Herzen nach Ägypten zurück, indem sie zu Aaron sagten, mache uns Götter, die vor uns herziehen sollen, denn dieser Moses, der uns aus dem Lande Ägypten geführt hat, wir wissen nicht, was ihm geschehen ist. Und sie machten ein Kalb in jenen Tagen und brachten dem Götzenbilde ein Schlachtopfer und ergötzten sich an den Werken ihrer Hände. Gott aber wandte sich ab und gab sie dahin, dem Heere des Himmels zu dienen, wie geschrieben steht im Buche der Propheten. Habt ihr etwa mir 40 Jahre in der Wüste Opfertiere und Schlachtopfer dargebracht, Haus Israel? Ja, ihr nahmet die Hütte des Moloch auf und das Gestirn eures Gottes Remphan, die Bilder, welche ihr gemacht hattet, sie anzubeten, und ich werde euch verpflanzen über Babylon hinaus. Das Gesetz, das Moses überbrachte, war heilig, aber es konnte die menschliche Sünde nicht grundlegend hinwegnehmen oder Leben geben. Stephanus weist darauf hin, dass die Vorväter Israels sich weigerten, Moses zu gehorchen, ihn von sich stießen und sich in ihren Herzen nach Ägypten zurückwandten, indem sie zu Aaron sagten, mache uns Götter, die vor uns herziehen sollen. Sie machten ein goldenes Kalb und wählten eine sichtbare Religion anstelle von Gott. Dies unterscheidet sich nicht von dem Verhalten derer, die sich heute vom Evangelium aus Wasser und Geist abwenden und in einer religiösen Struktur verharren, in der sie versuchen, menschliche Gerechtigkeit aufzubauen, das heißt in einem Glauben, der auf wiederholte Buße und Taten zentriert ist. Apostelgeschichte, Kapitel 7, Verse 44 bis 50. Die Relativierung des Tempels, die Realität von Gottes Errettung, die nicht auf ein Gebäude beschränkt ist. Unsere Väter hatten die Hütte des Zeugnisses in der Wüste, wie der, welcher zu Moses redete, befahl sie nach dem Muster zu machen, das er gesehen hatte, welche auch unsere Väter überkamen und mit Josua einführten bei der Besitzergreifung des Landes der Nation, welche Gott austrieb von dem Angesicht unserer Väter hinweg, bis zu den Tagen Davids, welcher Gnade fand vor Gott und eine Wohnstätte zu finden begehrte für den Gott Jakobs. Salomon aber baute ihm ein Haus. Aber der Höchste wohnt nicht in Wohnungen, die mit Händen gemacht sind, wie der Prophet spricht. Der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Was für ein Haus wollt ihr mir bauen, spricht der Herr, oder welches ist der Ort meiner Ruhe? Hat nicht meine Hand dies alles gemacht? Stephanus erwähnt die Geschichte von der Hütte des Zeugnisses in der Wüste bis zum Tempel Salomos und verkündet, aber der Höchste wohnt nicht in Wohnungen, die mit Händen gemacht sind, wie der Prophet spricht. Der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Was für ein Haus wollt ihr mir bauen, spricht der Herr, oder welches ist der Ort meiner Ruhe? Dies bedeutet nicht, dass der Tempel an sich abgelehnt wird, sondern es impliziert, dass Jesus Christus, die Realität, auf die der Tempel hinwies, gekommen ist. Der Tempel und die Opfer waren Schatten, und Christus, der durch die Taufe am Jordan die Sünden auf sich nahm und ein für allemal am Kreuz gerichtet wurde, ist die eigentliche Vollendung all dieser Vorbilder. Apostelgeschichte, Kapitel 7, Verse 51 bis 53, die frontale Erklärung, Warnung vor der religiösen Halsstarrigkeit, die dem Heiligen Geist widerstrebt. Ihr Halsstarrigen und Unbeschnittenen an Herz und Ohren, ihr widerstreitet allezeit dem Heiligen Geiste, wie eure Väter, so auch ihr. Welchen der Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Und sie haben die getötet, welche die Ankunft des Gerechten zuvor verkündigten, dessen Verräter und Mörder ihr jetzt geworden seid, die ihr das Gesetz durch Anordnung von Engeln empfangen und nicht beobachtet habt. Stephanus weist sie am Ende seiner Predigt scharf zurecht. Ihr Halsstarrigen und Unbeschnittenen an Herz und Ohren, ihr widerstreitet allezeit dem Heiligen Geiste, wie eure Väter, so auch ihr. Das Werk des Heiligen Geistes, dem sie widerstrebten, war keine mystische Erfahrung, sondern Gottes Methode der Errettung, die der Sünde ein für allemal ein Ende setzt. Israel, das darauf bestand, durch das Gesetz seine eigene Gerechtigkeit aufzurichten und versuchte, sich mit dem sich wiederholenden Opfersystem zufrieden zu geben, stand letztendlich an der Stelle derer, die dem Heiligen Geist allezeit widerstreben, indem sie die vollendete Errettung ablehnten. Apostelgeschichte, Kapitel 7, Verse 54 bis 60. Martyrium und Vision, die Herrlichkeit Christi, der den Dienst der Errettung vollendet hat. Als sie aber dies hörten, wurden ihre Herzen durchbohrt und sie knirschten mit den Zähnen gegen ihn. Als er aber, voll Heiligen Geistes, unverwandt gen Himmel schaute, sah er die Herrlichkeit Gottes und Jesum zur Rechten Gottes stehen, und er sprach: Siehe, ich sehe die Himmel geöffnet und den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes stehen. Sie schrien aber mit lauter Stimme, hielten ihre Ohren zu und stürzten einmütig auf ihn los. Und als sie ihn aus der Stadt hinausgestoßen hatten, steinigten sie ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider ab zu den Füßen eines Jünglings, genannt Saulus. Und sie steinigten den Stephanus, welcher betete und sprach: Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und niederkniend rief er mit lauter Stimme: Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Und als er dies gesagt hatte, entschlief er. Als die wütende Menge Steine warf, schaute Stephanus, voll Heiligen Geistes, unverwandt gen Himmel, sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen und rief: Siehe, ich sehe die Himmel geöffnet und den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes stehen. Dass Jesus hier steht, zeigt, wie er seinen Zeugen willkommen heißt, als derjenige, der den Dienst der Errettung bereits vollendet und triumphiert hat. Selbst im Sterben betete Stephanus: Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Und dies war nicht einfach eine moralische Vergebung, sondern ein Bekenntnis des Evangeliums, das nur jemand ablegen konnte, der davon überzeugt ist, dass der Preis für alle Sünden bereits durch die Taufe und das Kreuz Jesu bezahlt wurde. Zusammenfassend bezeugt Apostelgeschichte Kapitel 7, dass die Geschichte Israels kein Bericht über den Sieg des Gesetzes ist, sondern über das völlige Versagen der Menschen und dass Gott von Anfang an das Evangelium aus Wasser und Geist vorbereitet hat, das der Sünde ein für allemal ein Ende setzen würde. Die Taufe und das Kreuz Jesu sind die Vollendung und der Abschluss des gesamten Alten Testaments. Stephanus war kein Zerstörer des Gesetzes, sondern der erste Märtyrer des Evangeliums aus Wasser und Geist, der jene Vollendung bezeugte, auf die das Gesetz sehnsüchtig hinwies. Eine Predigt von Paul Sijong. Das Wort aus Apostelgeschichte, Kapitel 7, Verse 1 bis 60, ist der Bericht über die Verteidigung und das heldenhafte Martyrium des Stephanus. Wenn wir dieses Kapitel aus der Perspektive des Evangeliums aus Wasser und Geist lesen, das wir glauben und predigen, läuft dies nicht auf eine bloße historische Zusammenfassung oder Selbstverteidigung hinaus, sondern verdichtet sich zu der wesentlichen Frage, wie Gott Sünder gerettet hat und warum die Menschen diese Errettung wiederholt abgelehnt haben. Als der Hohepriester fragte, ob dies so sei, begann Stephanus, anstatt sich selbst zu verteidigen, Gottes Methode der Errettung zu predigen, die die gesamte Geschichte Israels, beginnend bei Abraham, durchdringt. Stephanus erinnerte sie zunächst an die Tatsache, dass der Gott der Herrlichkeit unserem Vater Abraham erschien, als er in Mesopotamien war, ehe er in Haran wohnte, und betonte, dass die Errettung mit Gottes Verheißung und Berufung vor der Einsetzung des Tempels oder des Gesetzes begann. Dies stimmt mit dem Prinzip des Evangeliums aus Wasser und Geist überein, welches zeigt, dass die Errettung nicht an menschliche Handlungen oder Formen gebunden ist, sondern durch den Glauben an die von Gott festgelegte Methode geschenkt wird. Auch offenbarte er durch die Geschichte Josephs, der von seinen Brüdern im Stich gelassen wurde, aber schließlich zu demjenigen wurde, der sie rettete, dass sich wiederholende Muster Israels, den von Gott gesandten Retter abzulehnen und durch ihn wieder Errettung zu erlangen, sowie den Schatten des kommenden Christus. In der darauffolgenden Geschichte von Moses machte Stephanus deutlich, dass Gott Moses, den die Kinder Israels ablehnten, indem sie sagten, »Wer hat dich zum Obersten und Richter gesetzt?« Als Obersten und Retter sandte mit der Hand des Engels, der ihm in dem brennenden Dornbusch erschien. Gottes Errettung erfüllt sich unweigerlich, unabhängig von menschlicher Anerkennung. Dies ist dieselbe Wahrheit wie die Tatsache, dass Gott, selbst wenn die Menschen die Taufe Jesu und das Kreuz ablehnen, die Sünde durch diesen Dienst tatsächlich weggenommen hat. Stephanus behandelte die Geschichte von der Stiftshütte in der Wüste und dem Tempel Salomos durch und erklärte, dass der Höchste nicht in Wohnungen wohnt, die mit Händen gemacht sind, womit er die Juden dafür zurechtwies, dass sie sich an das Gebäude und die Opfer klammerten, die nur Schatten sind, anstatt an Christus, die Realität. Auf dem Höhepunkt der Predigt wies Stephanus sie direkt zurecht und sagte, »Ihr Halsstarrigen und Unbeschnittenen an Herz und Ohren, ihr widerstreitet allezeit dem Heiligen Geiste, wie eure Väter, so auch ihr«, und stellte fest, dass sie zu Verrätern und Mördern des Gerechten geworden waren. Dies wies nicht bloß auf die Sünde des Mordes hin, sondern offenbarte den Unglauben, der Gottes festgelegte Methode der Errettung ablehnte, das heißt das Evangelium, in dem Jesus durch die Taufe am Jordan die Sünden auf sich nahm und das Gericht am Kreuz empfing. Da das Evangelium aus Wasser und Geist den menschlichen Stolz bricht, beginnt das sture Herz, das dem Heiligen Geist widerstrebt, sich diesem Evangelium heftig zu widersetzen. Als die Mitglieder des Hohen Rates dies hörten, traf es sie tief ins Herz, und sie knirschten mit den Zähnen gegen ihn. Aber Stephanus, voll Heiligen Geistes, schaute unverwandt gen Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen. Selbst im Moment des Sterbens durch die Steinigung betete er, »Herr Jesus, nimm meinen Geist auf.« Dann kniete er nieder und rief mit lauter Stimme, »Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu.« Und als er dies gesagt hatte, entschlief er. Eine solche Vergebung ist nicht einfach eine Charakterbildung, sondern die Frucht der Freimütigkeit und des Friedens, die nur eine Person besitzen kann, deren Sündenproblem bereits durch den Dienst Jesu Christi gelöst wurde. Zusammenfassend fragt uns Apostelgeschichte Kapitel 7, ob wir an Gebäuden und Taten festhalten oder an die vollendete Errettung glauben, die Gott vollbracht hat. Gott gab Schatten durch die Verheißung an Abraham, das Vorbild durch Mose sowie die Stiftshütte und den Tempel und hat schließlich unsere Sünden durch die Realität der Taufe und des Kreuzes Jesu Christi für immer weggenommen. Stephanus bewies dieses Evangelium durch die Geschichte Israels und besiegelte dessen Wahrhaftigkeit mit seinem eigenen Leben. Auch wir müssen uns heute entscheiden, ob wir zu denjenigen werden, die dieses Evangelium aus Wasser und Geist ablehnen, oder zu denjenigen, die wie Stephanus Zeugnis ablegen. Fragen und Antworten aus Apostelgeschichte Kapitel 7. Erste Frage: Was sagt Gott über das Leiden, das diejenigen, die an das von Gott gegebene Evangelium aus Wasser und Geist glauben, um der Verkündigung dieses Evangeliums willen auf sich nehmen? Die Bibel spricht von dem Leiden, das diejenigen, die an das von Gott gegebene Evangelium aus Wasser und Geist glauben, während der Verkündigung jenes Evangeliums auf sich nehmen, nicht als Fluch oder Versagen. Vielmehr spricht sie davon als einer Teilhabe an den Leiden Christi. Jesus sagte, »Glückselig die um Gerechtigkeit willen Verfolgten«, Matthäus Kapitel 5, Vers 10, und er sagte, dass es ein Zeichen der Zugehörigkeit zum Reich Gottes sei, um des Evangeliums willen gehasst zu werden. Daher ist das Leiden aufgrund der Verkündigung des Evangeliums kein Beweis dafür, dass man verlassen wurde, sondern ein Zeichen für jemanden, dem eine Belohnung im Himmel verheißen ist. Die Apostel wurden um des Evangeliums willen geschlagen und ins Gefängnis geworfen, aber sie betrachteten dies nicht als Schande, sondern als Herrlichkeit. Die Bibel spricht hiervon und sagt, dass sie gewürdigt worden waren, für den Namen Schmach zu leiden. Mit anderen Worten, Gott berechnet das Leiden um des Evangeliums willen nicht als Verlust, sondern betrachtet es als ein Privileg, am Namen Christi teilzuhaben. Auch drückte der Apostel Paulus die Trübsal, die die er um des Evangeliums willen erlitt, als eine leichte Bedrängnis aus, die nur für einen Moment währt, und bezeugte, dass sie nicht mit der Herrlichkeit verglichen werden kann, die in der Zukunft offenbart werden soll. Hier ist das Leiden nicht Gottes Zorn, sondern ein natürliches Ergebnis, das entsteht, wenn der Wert des Evangeliums mit der Welt kollidiert. Die Welt mag gegenüber werkszentrierten Religionen tolerant sein, aber sie wird unweigerlich gespaltene Reaktionen auf das Evangelium zeigen, das die menschliche Gerechtigkeit ablehnt und allein Gottes Gerechtigkeit verkündet. Das Leiden, das man für die Verkündigung des Evangeliums auf sich nimmt, geschieht also nicht, weil Gott einen verlassen hat, sondern es wird vielmehr zum Beweis dafür, dass man die Wahrheit klar verkündet. Die Bibel sagt, dass er durch solches Leiden den Glauben läutert und die Wahrhaftigkeit des Evangeliums offenbart. Daher kann man sagen, dass das Leiden, das jemand, der an das Evangelium aus Wasser und Geist glaubt, wegen jenes Evangeliums auf sich nimmt, nicht Gottes Gericht ist, sondern ein Leiden, das Gottes Anerkennung findet und ein Durchgang zu der Herrlichkeit, die in der Zukunft offenbart wird. Zweite Frage: Was sagt die Bibel über diejenigen, die es vermeiden, von religiösen Menschen verfolgt zu werden, während sie das Werk der Verkündigung des Evangeliums aus Wasser und Geist tun? Die Bibel sagt, dass es keine seltsame Sache ist, auf religiösen Widerstand und Verfolgung zu stoßen, während man das Evangelium predigt. Vielmehr erklärt sie, dass diejenigen, die gottesfürchtig leben wollen, Verfolgung erleiden werden. Daher ist die Verfolgung an sich keine abnormale Situation, sondern ein natürliches Ergebnis, das in Erscheinung tritt, wenn das Evangelium mit der religiösen Struktur der Welt kollidiert. In diesem Zusammenhang warnt die Bibel deutlich vor der Haltung, das Evangelium aus Angst vor Verfolgung zu verbergen oder zu verfälschen. Jesus sagte: Wer aber irgend mich vor den Menschen verleugnen wird, den werde auch ich verleugnen vor meinem Vater, der in den Himmeln ist. Matthäus Kapitel 10, Vers 33. Dies bezieht sich nicht auf einen einmaligen emotionalen Fehler, sondern weist auf eine Haltung hin, die Wahrheit aus Angst absichtlich zu verbergen. Auch sagt der Galaterbrief, dass man nicht gleichzeitig die Haltung besitzen kann, Menschen gefallen zu wollen und ein Knecht Christi zu sein. Die Botschaft abzuschwächen oder den Kernpunkt zu verwischen, um bei der Verkündigung des Evangeliums Kritik und Ablehnung von religiösen Menschen zu vermeiden, kann letztendlich zu einem Akt werden, bei dem man die menschliche Anerkennung wählt. Die Bibel betrachtet eine solche Haltung als Schwäche des Glaubens und weist manchmal darauf hin, dass dies das Erscheinungsbild von jemandem ist, der sich der Wahrheit schämt. Gleichzeitig ermahnt uns die Bibel jedoch, selbst inmitten der Angst nach Freimütigkeit zu streben, anstatt die Schwachen zu verurteilen. Der Apostel Paulus bekannte, dass er sich des Evangeliums nicht schämte, aber es ist aufgezeichnet, dass auch er in viel Furcht und Zittern diente. Das Problem ist nicht die menschliche Reaktion an sich, Verfolgung vermeiden zu wollen, sondern die Entscheidung, das Evangelium aufzugeben oder zu verfälschen. Jesus erwähnte im Gleichnis vom Sämann diejenigen, die wegen des Wortes zu Fall kommen, wenn Trübsal oder Verfolgung entsteht. Dies ist eine Szene, die einen Glauben erklärt, der keine tiefen Wurzeln hat. Wenn das Evangelium nicht zum Zentrum des Lebens wird, kann man angesichts von äußerem Druck leicht ins Wanken geraten. Daher warnt die Bibel vor der Haltung, Verfolgung zu vermeiden, während sie uns gleichzeitig dazu drängt, unsere Glauben zu festigen. Die Wahrheit aus Angst zu kompromittieren kann Zurechtweisung nach sich ziehen, aber jemand, der zum Evangelium zurückkehrt und selbst inmitten der Angst nach Freimütigkeit sucht, wird Wiederherstellung erfahren. Letztendlich liegt der Fokus der Bibel nicht auf Verurteilung, sondern auf Unterscheidung. Auf dem Weg der Verkündigung des Evangeliums mag ein Konflikt folgen, und zu dieser Zeit offenbart die Entscheidung, ob man die menschliche Anerkennung wählt oder an Gottes Wahrheit festhält, die Richtung des Glaubens. Dritte Frage: Möchte Gott diejenigen, die durch den Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist von Neuem geboren sind, als Gottes Mitarbeiter gebrauchen? Betrachtet man den gesamten Fluss der Bibel, so möchte Gott nicht, dass die Geretteten lediglich in einer persönlichen Überzeugung verharren, sondern er möchte sie als Kanäle gebrauchen, um diese Errettung zu offenbaren. Gott lässt einen Menschen zuerst von Neuem geboren werden und wirkt dann durch ihn. Die Reihenfolge ist immer: zuerst die Gnade und dann der Auftrag. Die Wiedergeburt beruht nicht auf einem menschlichen Entschluss, sondern ist Gottes Werk. Wer durch den Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist die Vergebung der Sünden empfangen hat, ist kein Wesen mehr, das unter der Verdammnis steht, sondern wird ein Kind Gottes. Und wer ein Kind geworden ist, nimmt natürlich am Willen des Vaters teil. Die Bibel bezeichnet dies als ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum. Dies ist ein Status, der gleichzeitig sowohl Privileg als auch Mission beinhaltet. Gott sucht und gebraucht keine perfekten Menschen, sondern er gebraucht Menschen, die Gnade empfangen haben. Wenn wir die Apostel betrachten, so wurden sie nicht berufen, weil ihre Bildung oder ihr Hintergrund herausragend waren, sondern sie wurden gebraucht, weil sie die Errettung Jesu Christi erfahren hatten. Sie glaubten zuerst an das Evangelium, und als dieses Evangelium zu einer Überzeugung wurde, wurden sie zu Zeugen. Daher ist die Stellung als Mitarbeiter Gottes keine Position, um die man sich aus eigenem Antrieb bewirbt, sondern eine Berufung, die auf natürliche Weise in jemandem beginnt, der das Evangelium kennt. Auch bedeutet die Aussage, dass Gott sie als Mitarbeiter gebraucht, nicht, dass jeder die gleiche Form von Diener wird. Einige lehren das Wort, einige dienen und einige beten und helfen an unsichtbaren Orten. Wichtig ist nicht die Größe der Position, sondern ob das Zentrum auf dem Evangelium steht. Gott gebraucht jemanden, der den Inhalt des Evangeliums klar kennt und davon überzeugt ist, um dieses Evangelium der nächsten Person zu verkündigen. Diese Mission ist jedoch keine Last oder ein Zwang, sondern ein Ergebnis der Gnade. Es ist keine Bürde, die man widerwillig trägt, sondern ein Kanal, durch den die bereits empfangene Errettung als Danksagung herausfließt. Wenn der Dienst zu einem Werkzeug wird, um die eigene Gerechtigkeit aufzurichten, widerspricht dies dem Geist des Evangeliums. Der Mitarbeiter, den Gott sich wünscht, ist keine Person, die ihren eigenen Eifer offenbart, sondern eine Person, die Gottes Gerechtigkeit bezeugt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Gott diejenigen gebrauchen möchte, die durch den Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist von Neuem geboren sind. Dass Gott sie gebraucht, ist jedoch keine Belohnung für Verdienste, sondern Gottes Methode, die Gnade durch diejenigen auszubreiten, die Gnade empfangen haben. Die Errettung kommt zuerst und die Mission folgt danach. Und in diesem Zentrum sind immer Gottes Gerechtigkeit und das Evangelium verortet. Vierte Frage: Was sagt der Herr über diejenigen, die durch den Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist von Neuem geboren sind, aber auf dieser Erde nicht das Werk der Verkündigung dieses Evangeliums tun und ihren eigenen fleischlichen Begierden folgen? Die Bibel spricht deutlich darüber, wie ein von Neuem geborener Mensch auf dieser Erde leben muss. Die Errettung wird aus Gnade empfangen, aber diese Gnade muss als eine Kraft in Erscheinung treten, die die Richtung des Lebens ändert. Wenn jemand sagt, er sei durch den Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist von Neuem geboren, aber weiterhin so lebt, dass er nur den Begierden des Fleisches folgt, behandelt die Bibel diesen Zustand sehr streng. Jesus sagte: Folge mir nach. Nachfolge bedeutet nicht nur ein Bekenntnis der Lippen, sondern eine Änderung der Lebensrichtung. Auch sagte er: Wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst. Selbstverleugnung ist keine Bedingung, um die Errettung zu erlangen, sondern die Lebenshaltung einer geretteten Person. Wenn ein Mensch weiterhin seine eigenen Begierden in den Mittelpunkt stellt und sich von der Mission des Evangeliums abwendet, verharrt er in einem Zustand, in dem er seinen eigenen Willen mehr liebt als den Willen des Herrn. Der Apostel Paulus unterschied zwischen denen, die dem Fleisch folgen, und denen, die dem Geist folgen. Er warnte, dass ein Leben, das dem Fleisch folgt, ein Weg ist, um ein Feind Gottes zu werden. Dies ist keine einfache Formel, dass die Errettung sofort aufgehoben wird, sondern ein Wort, das fragt, in welche Richtung man geht. Ein von neuem geborener Mensch muss der Führung des Heiligen Geistes folgen und auf ein Leben zusteuern, das das Evangelium offenbart. Wenn jemand weiterhin den Lüsten des Fleisches und der Gier der Welt folgt, beschreibt die Bibel dies als einen geistlich schlafenden Zustand oder als einen Zustand, in dem man die erste Liebe verlassen hat. Auch im Gleichnis von den Talenten wies Jesus den Knecht zurecht, der das ihm Anvertraute in der Erde vergrub. Die Haltung, die Dinge des Herrn empfangen zu haben und nichts zu tun, wurde als Faulheit bewertet. Dies bedeutet nicht, dass alle Heiligen die gleiche Form des Dienstes tun müssen, aber es ist eine Warnung vor der Haltung, die empfangene Gnade zu ignorieren und nur in Selbstzufriedenheit zu verharren. Gleichzeitig zeigt die Bibel jedoch einen Weg zur Wiederherstellung des Glaubens auf. Der Herr möchte, dass derjenige, der strauchelt, umkehrt, anstatt ihn vollständig aufzugeben. Es gibt Zurechtweisungen für denjenigen, der dem Fleisch gefolgt ist, aber wenn er Buße tut und wieder zum Zentrum des Evangeliums zurückkehrt, gibt es Wiederherstellung. Gott sucht keine perfekte Person, sondern erfreut sich an jemandem, der von Herzen umkehrt und wieder dem Willen des Herrn folgt. Letztendlich ist der Kern folgender: Die Lebensrichtung eines von neuem geborenen Menschen muss auf das Evangelium aus Wasser und Geist ausgerichtet sein. Es mag vorübergehende Schwäche geben, aber wenn jemand fortwährend nur dem Fleisch folgt, begegnet die Bibel dem mit warnenden Worten. Der Herr hat aus Gnade gerettet, und er möchte, dass diese Gnade nicht vergeblich ist. Wenn also ein von neuem geborener Mensch in einem Leben verharrt, indem er sich vom Evangelium abwendet und nur seinen eigenen Begierden folgt, rüttelt ihn die Bibel mit einer Warnung der Liebe wach.